Direkt aus Europa Nummer 534, Seite B.
WDR 5. Das Philosophische Radio mit Jürgen Wiebeke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Wie schön, dass Menschen nicht alle gleich sind. Wie schade aber auch, dass das mit ein Grund ist, warum Menschen sich manchmal nicht gut verständigen können. Beispiel: Sicherheit oder Unsicherheit. Es gibt die einen, die gerade mit dem Gefühl leben, dass der Boden unter ihnen schwankt, dass die Welt da draußen sich so schnell verändert, und zwar eher zum Negativen, dass man gedanklich gar nicht mehr hinterherkommt. Emotional erst recht nicht. Und sie wünschen sich nichts sehnlicher als eine ordentliche Portion Überschaubarkeit oder eben Sicherheit im Leben. Und genau das ist für andere wiederum ein Albtraum. Sie leben von der Veränderung, sie fürchten nichts so sehr wie den Stillstand. Unser heutiger Gast, der Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick, wird uns gleich vermutlich sagen, dass diejenigen, die sich in der momentanen Situation mit den vielen Umbrüchen in der Welt mehr Sicherheit wünschen, deutlich in der Mehrheit sind. Oft wird davon gesprochen, dass wir jetzt in einem Zeitalter der Krisen drinstecken. Wie können wir da ein Verhältnis zur eigenen Unsicherheit gewinnen? Wie können wir das Streben nach Sicherheit ausbalancieren mit der Tatsache, dass Unsicherheit zu unserem Leben dazugehört? Andreas Zick ist Professor an der Uni Bielefeld. Schönen Gruß nach Bielefeld. Willkommen, Herr Zick.
Willkommen, hallo. Wenn wir empirisch gucken und Menschen befragen nach ihren Unsicherheiten und Ungewissheiten, dann stellt sich doch sehr oft heraus, dass Unsicherheit eher eine emotionale Dimension ist und Ungewissheit beschreibt das, worum es uns eigentlich geht. Ungewissheit beschreibt sich als eine Situation, die durch einen Mangel an Wissen gekennzeichnet ist, nicht in Bezug auf Ursache und Wirkung, sondern eher in Bezug darauf, ob ein bestimmtes Ereignis signifikant genug ist, um eine bedeutsame Ursache darzustellen. Ungewissheit entsteht dann, wenn uns Fakten fehlen und wir mit unseren bisherigen Wahrscheinlichkeitslogiken, und das meiste, was wir im Bereich der Sicherheit tun, ist, wir versuchen, Risiken zu minimieren durch Wahrscheinlichkeitsberechnung.
Wenn ich einen Apfel sehe, der gut aussieht, dann gehe ich davon aus, weil ich das x-mal erlebt habe, dass er innen drin nicht faul ist.
Genau.
So, und das haben wir in unzähligen Situationen,
aber
dass wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten.
Genau, wir denken, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, wir denken auch, wir handeln rational und logisch. Nun zeigt uns aber gerade die empirische Forschung, dass bei den meisten dieser Situationen Menschen gar nicht unbedingt Wahrscheinlichkeiten heranziehen, sondern intuitive Entscheidungen treffen. Das heißt intuitiv, und bei der Intuition auch zum Beispiel Emotionen, Bauchentscheidungen fällen, die dann oftmals richtig sind. Und wenn wir vergleichen, wie Menschen im Alltag mit Ungewissheit umgehen, es gibt so Studien, die zeigen, dass nach der Tschernobyl-Katastrophe Menschen, die dort vor Ort gelebt haben, mit dieser unfassbaren Unsicherheit, was bedeutet das jetzt alles, zu anderen Wahrscheinlichkeiten, zu anderen Entscheidungen kommen, als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort vor Ort waren. Das heißt, wir müssen verstehen, wie Menschen auch jenseits unseres Wahrscheinlichkeitsparadigmas Ungewissheit verstehen. Und Ungewissheit erzählt uns auch etwas über ihre Biografie, über ihren Zustand. Wir wissen, wenn wir genauer hingucken, über viele Gruppen in der Gesellschaft nichts, weil wir nehmen an, dass unsere Wahrscheinlichkeiten schon richtig ist. Wir lesen morgens vielleicht, wenn wir ein bisschen betagter sind und älter sind, viel intensiver Todesanzeigen. Und diese Idee, das dient der Kontrollherstellung, ist eine Interpretation. Wir sind auch neugierig und wir versuchen Wege, wie wir mit Ungewissheit umgehen. Und wir sind in Krisenzeiten und konzentrieren uns viel mehr auf Kontrolle, viel mehr auf Sicherheit und lassen auch Ungewissheit und Unsicherheit relativ wenig zu.
Also Herr Zick, das muss ich erst mal setzen lassen, dass Sie sagen, das Lesen von Todesanzeigen, und Sie erwischen mich bei dieser Leidenschaft, würde dazu dienen, dass man Kontrolle erlangt. geguckt, weil ich weiß, okay, es ist Samstag und ich lebe noch.
Genau, und es hat mich nicht getroffen, es trifft die anderen und wir gucken auf das Alter und die Interpretation ist, das ist ein Management eben von Terror und wir interpretieren, wir möchten es aber neu interpretieren, was sagt es uns eigentlich über die Art und Weise, wie wir mit dieser Ungewissheit umgehen, denn es ist zwar gewiss, dass wir sterben, aber im Sterben selber liegt eine Ungewissheit. Und da kommt jetzt die Religion ins Spiel. Menschen machen sich Hoffnung. Wir reden so wenig in Krisenzeiten über Hoffnung, weil wir immer glauben, wir können versichern, wir können Klarheit schaffen, wir orientieren uns an Sicherheit. Und wir beschäftigen uns viel zu wenig mit Hoffnung.
Alexander Nikolai hat uns geschrieben, ich bin Maschinenbauer und dachte, die Frage wäre einfach zu beantworten. Jedoch verliere ich mich in immer mehr Fragen, je länger ich darüber nachdenke. Handelt es sich bei dem Wort Sicherheit zuallererst um die physische Sicherheit, also den Schutz des Körpers und der Gesundheit, oder um die des Geistes? Oder geht es um sich etwas sicher zu sein, also überzeugt zu sein? Das Gegenteil wäre Gefahr oder Bedrohung. Im Maschinenbau ist es einfacher. Maximale Sicherheit bei angebrachtem Aufwand und Kosten. Die Menschheit hat seit jeher nach der physischen Sicherheit gestrebt. Ob in einer Höhle zu schlafen, um sich vor Regen und Tieren zu schützen, Waffen zum Jagen und Verteidigen zu bauen, Zäune, Häuser, Grenzen, Gesellschaften, Allianzen, Armeen. Es ging und geht immer ums Überleben. Bei gleichzeitiger Minimierung der Anstrengung für das Individuum. Das fällt meiner Meinung nach alles unter dem Begriff der Sicherheit für das Individuum. Demnach streben wir nach mehr Sicherheit, meint Alexander Nikolai.
Ja, das würde ich auch so sehen, aber wir müssen oder wir können auch die Frage stellen, warum tun wir dann so viel daran, diesen Planeten zu zerstören? Was uns sehr beschäftigt ist, warum beschäftigen wir uns so wenig mit Gruppen in der Gesellschaft, die in Ungewissheit leben? Warum? Weil wir es vielleicht dann, weil wir die Ungewissheit uns auch die Geschichte erzählt, die dahinter steckt, dass wir in schwierigen sozialen ungleichen Verhältnissen sind. Das heißt, sich auch mit Ungewissheit sie zuzulassen, bedeutet dann eben auch Probleme anzunehmen, mitverantwortlich zu sein und vielleicht haben wir deswegen gesellschaftlich so ein starkes Kontrollparadigma, weil wir uns mit den Dingen dahinter dann nicht beschäftigen können und wollen. Bildung baut auf Verunsicherung. Ohne Verunsicherung lernen wir nicht. Ja. Wir bleiben stehen.
Also wenn die großen Geister unserer Kultur immer in Sicherheit gelebt hätten,
genau,
und sich nie hätten Sorgen machen müssen, wenn sie nicht all das durchlitten hätten, was am Anfang von kreativen Akten stand, dann wären unsere Museen leer, wir hätten keine Bibliotheken, gar nichts.
Also Lob der Ungewissheit, sich in ungewisse Situationen begeben mit all den Rahmenbedingungen, aber auch mehr Ungewissheit zulassen und hinhören, wenn Menschen ungewiss sind. Und wir sehen, dass in manchen Gesellschaften sich das sogar kulturalisiert, die Selbstdisziplinierung, die Kontrolle, die Überwachung, die Versicherheitlichung. Aber die Versicherheitlichung ist dann letztendlich nicht der Weg. Wenn wir uns angucken, Gesellschaften Großbritannien, öffentliche Kameras, schaffen sie jetzt mehr Sicherheit oder nicht? Es gibt Studien, die zeigen, dass Städte, in denen praktisch jede Nische ausgeleuchtet ist mit einer Kamera, trotzdem die öffentliche Gewalt nicht abnimmt.
Vor allem auch jede Kamera, an der ich vorbeilaufe, sagt mir ja, meine Welt ist nicht sicher.
Genau.
Und deswegen könnten böse Menschen sein.
Ja, und deswegen bedeutet eben der Umgang mit Ungewissheit auch etwas ganz Wunderbares, nämlich den Zweifel ernst zu nehmen. Den Zweifel, der ja ein sehr guter Weg ist, um auf falsche Gewissheiten nicht hineinzufallen.
Unsicherheit und Ungewissheit, ja, das war das Philosophische Radio mit dem Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese gemeinsame Stunde, Herr Zick.
Ich danke für die große Ehre.
Die Aussichten am Sonntag zunächst sonnig, im Westen und Nordwesten vermehrt Quellwolken, am Abend stellenweise kräftige Schauer und Gewitter, 28 bis 37 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk Feature.
Unterwegs auf Campingplätzen. Ein Feature von Ulrich Land. Wurden vor 20 Jahren noch etwa 20 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen gezählt, so waren es im Jahr 2020 rund 34 Millionen Campingplatzübernachtungen. Von der Gesamtzahl der Gästeübernachtungen in Deutschland entfielen im September 2019 7% auf Campingplätze, im September 2021 waren es 10%.
Wir können, wenn wir wollen, jederzeit losfahren. Kurztrip nach Holland oder jetzt letztes Wochenende nach Hamburg. Wir sind zum Beispiel von hier, von Kerpen nach Frankreich gefahren, haben in Saint-Michel angefangen. Dann sind wir die Atlantikküste runtergefahren. In Biarritz sind wir rübergefahren zum Mittelmeer. Haben wir noch 2 Wochen Urlaub gemacht.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt.
Und das alles in 3 Wochen, so viel würde man ja sonst gar nicht sehen.
Das haben wir während Corona noch mal mehr gemerkt, dass wir das brauchen.
Kerstin Heuwinkel, Soziologin und Tourismusforscherin in Saarbrücken.
Dass wir mal weg müssen, also woanders hin. Diese Differenz, weil dann dieser Ortswechsel mir auch hilft, Dinge zu vergessen.
Wir haben so Hydraulikstützen, mit denen kann man das Wohnmobil ausnivellieren. Die müssen eingefahren werden, der Strom muss abgeklemmt werden. Da muss halt innen drin alles gesichert werden, weggestellt werden, dass nichts umkippt während der Fahrt. Aber 10 Minuten und dann ist man tatsächlich abfahrbereit.
Innen, im Wohnmobil, im Caravan soll es möglichst aussehen wie zu Hause.
Aber man hat andere Kulissen aufgezogen.
Sieht in eine andere Landschaft. Portugals Steilküste, wie eine Folie vorm Fenster, eine Fototapete, im fahrbaren, wie die heimischen 4 Wände eingerichteten Domizil. Schön und schön gemäßigt. Freizeitmobil herumziehen, im wohlbemessenen Rahmen.
In der DDR kamen schon früh in den 50er Jahren die ersten Camper zur Ostsee und schlugen ihre Zelte im Küstenwald auf. Wild, ohne Erlaubnis, ohne sanitäre Anlagen, ohne Strom. Aber sie wurden geduldet. 1974 waren es bereits 500.000, oft in Verbindung mit FKK, was in den 70er Jahren einen regelrechten Boom erlebte.
Camping galt vielen in der DDR als willkommene Alternative zum eingegrenzten Ferienkollektiv im Gewerkschafts- oder Betriebsheim des jeweiligen VEB. Campen wurde zur Massenbewegung. Und es gab schließlich über 500 offiziell anerkannte Campingplätze in der DDR.
Der Wohnwagen ist von 1963, ja.
Älter als Martin Kistenmacher selbst, der als bekennender Oldie-Camper auf Mitte 50 zusteuert.
Er präsentiert stolz seinen Oldtimer-Wohnwagen aus Schweden. Knubbelig klein, aber 6 Schlafplätze. Millimetergenau abgezirkelt. Platz ist in der kleinsten Hütte. Und Luxus pur.
Petroleumofen drin, ja. Eine alte Kühltasche. Passendes Radio muss natürlich auch dazu sein.
Innen ist der winzige Wohnwagen komplett mit Birkensperrholz ausgeschlagen.
Und er hat ein aufklappbares Badezimmer zu bieten. Gleich neben der Eingangstür wird eine rundgebogene Tür nach innen in den Wohnraum hineingedreht und eröffnet eine winzige Nasszelle, die den Namen Zelle wirklich verdient. Auch bei anbrandender Sturmflut kann man darin definitiv nicht umfallen.
Man muss aufpassen, dass die äußere Tür abgeschlossen ist. Dann steht man auf einmal im Freien. Das ist noch der Original-Toiletteneimer. Waschschüssel. Und wenn man halt Warmwasser haben will zum Waschen, dann muss man sich das natürlich vorher auf dem Kocher warm machen. Da muss man gucken, dass man mit Ach und Krach auf 80 Stundenkilometer kam. Die Durchschnittsreisegeschwindigkeit war 60 Stundenkilometer. Ja.
Die Fernweh-Camper waren es, die die Aufbruchsstimmung der Wirtschaftswunderwelt auf die Straße brachten. Sobald das Urlauben finanziell möglich wurde.
Sie ließen Europa zusammenwachsen. Heutzutage stehen Wohnwagen und Wohnmobilen nur mehr eng bemessene Parzellen zur Verfügung. Und die Wiesen für die Zelte werden immer mehr an den Rand gedrängt. Schließlich bringen sie nur relativ geringe Übernachtungsgebühren ein. Im Gegenzug werden die Mobilheime immer luxuriöser, fahren für den Fernblick Satellitenschüsseln mit sich herum und sehen zunehmend aus, als ginge es darum, das Einfamilienhaus mit in den Urlaub zu nehmen.
Insgesamt sind hierzulande inzwischen fast 1,3 Millionen Fahrzeuge zum Wohnen on the road.
Eine Kombination aus Loslassen und Kontrolle. Einerseits verlassen wir das Gewohnte und verlassen die Küche und dann fangen wir doch im Kleinen wieder an, genau das alles nachzubilden.
sagt die Soziologin und Tourismusforscherin Kerstin Heuwinkel.
Dann gibt es wieder die Wäscheleine und dann doch wieder eine gewisse Ordnung in der Küche. Aber ich kann das kontrollieren.
Hauptsache Herr im eigenen Haus. Und sei es auch nur aus Stoff oder Blech.
Das hat auch was mit Macht zu tun. Meine, weiß nicht, 5x5 Meter habe ich dann unter Kontrolle und gestalte die so, wie ich möchte. Ich habe einerseits die Mobilität und ich habe andererseits mein Zuhause dabei. Ein Stromanschluss, Wasseranschluss. Gibt inzwischen ja auch welche, die dann Zäune dabei haben. Das ist hier meins. Da wird Abstand gehalten.
Dieses direkte Erleben der Natur ist ja ganz anders, als wenn man in so einem festen Haus wohnt oder auch einen Wohnwagen hat. Im Prinzip schläft man ja draußen.
Volker aus Köln. Leidenschaftlicher Zelter seit seinem 10. Lebensjahr.
Man hört Rascheln im Wald, hat dann direkt irgendwelche Fantasien von irgendwelchen Wölfen. Selbst bei leichtem Regen glaubt man schon, die Welt geht unter, weil man wirklich jeden Regentropfen hört. Und mein erster Zelturlaub, das war im Sauerland damals, 3 Wochen in den Sommerferien. Es hat viel geregnet, aber es war trotzdem großartig. Man liegt ja auch direkt auf dem Boden. Man merkt ja auch, wenn man da irgendwie noch Tannenzapfen drunter liegen hat. Also solche Sachen hat man eben im Hotelzimmer nicht.
Trotz allem Zusammenhalt ist, wie es aussieht, Camper noch lange nicht gleich Camper.
10-20% sind halt Schweine. 90% richtige Camper, womit wenig zufrieden sind. Ne? Darauf achte, dass Ordnung ist, Rücksichtnahme, Freundlichkeit.
Wahrscheinlich werde ich nicht bis 75 irgendwie weiter zelten, sondern irgendwann, ja, ne, mit 75 tue ich mir das nicht mehr an.
Ein Feature von Ulrich Land.
Wir sind glücklich mit unserem Campingplatz.
Produktion Deutschlandfunk 2022.
Aus dem Zelt raus, Reißverschluss zu, zack, ins Auto weg.
Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Geld, Glück, Gier. Von Johanna Rubinroth.
Geld kann retten oder ruinieren, verführen oder vertreiben. Man spricht nicht darüber, Geld? Das ist doch irgendwie okkult, irgendwie verdächtig und dubios. Kommt dann nicht der Teufel und fordert meine Seele? Oder Rumpelstilzchen und will mein Kind? Geld scheint zudem irgendwie schmutzig zu sein. Es ist ja geradezu ein kulturelles Narrativ, ein kollektives Skript. Die Idee, dass es unrein erworben sein muss, dass es moralisch korrumpiert oder den Charakter verdirbt. Warum sonst wäre das Einkommen ein so großes Tabu? Dass kaum jemand darüber spricht, erklärt Hans-Michael Klein, Vorsitzender der Knigge-Gesellschaft, mit der Gefahr von Neid und dem Unwillen der Arbeitgebenden, offene Gehaltsvergleiche zuzulassen. Wenn in Deutschland eine Arbeitnehmerin erfährt, dass ihr Kollege mehr verdient, könnte sie ja dasselbe fordern. Also ist es bequem, wenn Stillschweigen darüber herrscht. Als wäre das Thema so privat wie die Menstruation oder ein Hämorrhoidenbefund. Und damit es auch wirklich nicht durchsickert, wird im Arbeitsvertrag oft sogar ausdrücklich Vertraulichkeit verlangt. Wenn sich das Einkommen aber nicht mehr verheimlichen lässt, kommen Männer mit 5-stelligem Monatseinkommen und Millionenvermögen mit Sätzen wie »Ich empfinde mich nicht als reich« oder »Ich gehöre zur Mittelschicht« schon klar. Neben Oligarchen und Tech-Milliardären fühlt sich selbst der Millionär plötzlich wie der kleine Mann von nebenan. Und dass wir uns immer nach oben vergleichen, das wissen wir ja. Aber wo kommt sie her? Diese tief verankerte Vorstellung, dass Geld irgendwie gefährlich sei. Bei der Fischersfrau im Märchen kitzeln die Dinge, die man mit Geld kaufen kann, die hässlichsten Charakterzüge hervor. Erst will sie nur ein größeres Haus, dann einen Palast und dann kommt schon die Maßlosigkeit, die Unersättlichkeit und der für eine Frau sowieso ungehörige Wunsch nicht nur nach politischer, sondern gleich nach spiritueller Allmacht. König Midas verwandelt seine eigene Tochter in ein Edelmetall, weil er gierig wird und für die Konsequenzen seines Handelns komplett blind. Und was Goethes Mephisto da mit dem Geld anstellt, das ist doch auch irgendwie höllisch verzinst. Liegt die Antwort in der Religion? Gott hat in diesen Dingen so einige Sens dazuzugeben. In vielen Konfessionen wird Geld misstrauisch beäugt. Armutsgelübde werden abgelegt, um näher bei Gott zu sein. Und Einkommensschwäche und Demut gelten als Tugenden. In der Bibel wird die Liebe zum Geld sogar ganz direkt als Wurzel allen Übels identifiziert Und wer sich bildhaft vorstellt, wie ein schwer bepacktes Kamel auf Knien durch das enge Tor nach Jerusalem kriecht, sieht schnell ein, der Reiche hat wenig Chancen aufs Himmelreich. Im christlich geprägten Mittelalter Europas wurde übrigens eine scheinheilige Lösung gefunden, sich mit dem sündigen Geld die Hände nicht schmutzig zu machen. Man überließ die Finanzgeschäfte den Juden, verbot ihnen andere Berufe und beschimpfte sie hinterher als geldgierige Wucherer. Wem nun trotz spiritueller Ideale das Geld zufliegt, dem reichen Religionen Regelwerke nach, wie damit umzugehen ist. Im Christentum verpflichtet Besitz zum Dienst an den Armen und am Gemeinwohl. Auch im Islam gilt, wer Reichtum erhält, soll die sogenannte Zakat entrichten und 2,5% des Vermögens an Bedürftige abgeben. Und in der jüdischen Halacha wird ein Zehntel des Einkommens empfohlen. Wer weniger gibt, riskiert den bösen Blick. Und der ist mindestens so böse wie der Blick des Finanzamts auf die Steuererklärung. Religiös motiviertes Geben erfüllt mit Stolz und dient der Gemeinschaft. Das Zahlen von Steuern hingegen, auch wenn es im Grunde genommen dem gleichen Zweck folgt, erzeugt Widerstand, Formularstress und Unbehagen. Da wirkt das religiöse Regelwerk doch gleich viel weniger streng. Manche spirituelle Lehren bieten sogar konkrete AnsprechpartnerInnen, wie die hinduistische Lakshmi oder die Daikokuten aus der japanischen Shinto-Religion, Göttinnen und Götter, die man ganz schamlos um Geld bitten darf. Ob Geld als ethisch bedenklich gilt, hängt also stark vom Blickwinkel ab und vom Glaubenssystem, in dem es auftaucht. Zuweilen verwandelt sich religiöser Eifer in wirtschaftlichen Antrieb. Der Soziologe Max Weber sah im Calvinismus einen entscheidenden Motor für den modernen Kapitalismus. Die Ungewissheit über das eigene Seelenheil führte dort zu strenger Disziplin und unermüdlichem Fleiß. Beruflicher Erfolg und materieller Wohlstand galten zwar nicht als Ziel an sich, aber als mögliche Hinweise auf göttliche Auserwähltheit. So wurde wirtschaftliches Handeln zur religiös aufgeladenen Pflicht und Geld zum Nebeneffekt von Frömmigkeit. Irgendwann verschob sich der Fokus. Nicht Gott legitimiert Geld, sondern Geld legitimiert alles. Es ist zum neuen Glaubenssystem geworden. Es hat Macht über Leben und Tod, entscheidet über Existenzen. Menschen sterben, wenn ihnen das Geld für Nahrung fehlt, für Medikamente, für die Flucht vor der Katastrophe. Geld erzeugt Angst und Hoffnung zugleich. Es verlangt Opfer. Es erlöst. Vielleicht ist es deshalb mit so vielen und so starken Gefühlen belegt, weil diese Allmacht immer mitschwingt. Selbst der Markt bedient sich religiöser Sprache. Offenbarung und Offenbarungseid, Schuld und Schulden, Credo und Kredit, Erlös und Erlösung, reiner Zufall? Abseits seiner metaphysischen Dimension lässt sich Geld auch ganz irdisch betrachten, als Machtinstrument und Werkzeug der Unterdrückung. So zumindest sieht es Karl Marx. Seiner Theorie zufolge verwandelt es Menschen in Waren, zerstört echte Beziehungen, trennt Klassen, verfestigt Ungleichheit, baut soziale Mauern. Aber liegt die Schuld wirklich im Geld selbst? Oder wird es erst dann problematisch, wenn es ungerecht verteilt ist? So tief das Misstrauen gegen Geld auch verwurzelt ist, ebenso tief sitzt die Hoffnung, es könne glücklich machen. Diese Gleichsetzung von Geld und Glück kommt nicht von ungefähr. Lange schien das die wirtschaftliche Logik zu sein. Glück wurde in vielen ökonomischen Konzepten stillschweigend mit materiellem Erfolg gleichgesetzt. Wenn das Bruttoinlandsprodukt wuchs, galt das als gutes Zeichen. Für die Wirtschaft, das Land, die Menschen. Je mehr Wirtschaftswachstum, desto mehr Wohlstand, desto mehr Glück. Eine Gleichung, die bis heute in vielen Köpfen weiterlebt. Die Werbung hat die Formel perfektioniert. Sie versucht auf jedem erdenklichen Weg, uns davon zu überzeugen, dass Glück käuflich ist. Geld zu bekommen bindet. Es schafft Verhältnisse. Es schreibt sich ein in Beziehungen. Mit dem Geld kommt eine Erwartung auf Gegenleistung, Dankbarkeit, Nähe. Wer gibt, schafft eine Verpflichtung. Wer nimmt, schuldet etwas. Geld macht abhängig. In unserer Kultur gilt Großzügigkeit als Ausdruck eines edlen Charakters, eines selbstlosen Geistes. Man soll geben, ohne auf eine Gegenleistung zu hoffen. Es scheint allerdings schwer auszuhalten, wenn Geben wirklich ohne Antwort bleibt. Warum wird im Märchen und im Film selbstloses Geben am Ende doch belohnt und das arme Kind im Märchen Sterntaler bekommt Goldtaler? Und dann ist da noch die performative Großzügigkeit. Die Hartz-IV-Empfängerin, die ein zu hohes Trinkgeld gibt, das sie sich gar nicht leisten kann, aus Angst geizig zu wirken. Oder die Pastorengattin, die Charity-Porn betreibt und sich dabei filmt, wie sie anderen Müttern hilft, indem sie Geldscheine im Supermarkt in Windeln versteckt.
Sie hörten Geld, Glück, Gier. Ein Essay von Johanna Rubinroth. Es sprach Katharina Schmalenberg.
10 Uhr, die Nachrichten. Bundesaußenminister Wadefuhl.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 533. Bei der Stromerzeugung in Atomkraftwerken entsteht viel radioaktiver Müll, aber das große Problem gibt es erst, wenn ein Atomkraftwerk stillgelegt wird. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist den meisten Menschen klar, wie gefährlich es ist, Strom in Atomkraftwerken zu produzieren. Deshalb werden sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland die Atomkraftwerke nach und nach alle stillgelegt. Die hinterlassen aber sehr viel radioaktiven Müll und der bleibt sehr lange sehr gefährlich. Da genügt es nicht, den vorübergehend irgendwo zu lagern. Man muss geeignete Endlager suchen, in denen diese Abfälle endgültig bleiben können. Deshalb hat man schon vor mehr als 50 Jahren damit angefangen, nach einem Standort für so ein Endlager zu suchen. Und in der Schweiz hat man sich schon für eine 100 Meter dicke Tonschicht einen Kilometer unter der Erdoberfläche entschieden, 2 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Da hat man ein tiefes Loch gebohrt, um erstmal zu beobachten, ob es da keine Probleme gibt. Man spricht von einem Langzeitbeobachtungssystem und wenn man davon spricht, sagt man abgekürzt LZB. In Deutschland ist man bei weitem noch nicht so weit wie in der Schweiz. Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Entscheidung für einen Standort nicht vor 2050 zu erwarten ist. Dann muss dieser Standort erst noch genehmigt werden und so ein Endlager so zu bauen, dass davon keine Gefahr ausgeht, wird wohl noch weitere Jahrzehnte dauern. Das bedeutet, dass die gefährlichen Abfälle noch über das Ende dieses Jahrhunderts hinaus dort bleiben müssen, wo sie jetzt liegen, nämlich in besonders gesicherten Lagerhallen. Die meisten liegen direkt neben den bereits stillgelegten Atomkraftwerken. Besonders gefährlicher Müll liegt in den Lagerhallen in 1750 speziell konstruierten Behältern. Bis man ein Endlager hat, braucht man Zwischenlager. Je mehr Zeit man für die Suche nach einem besonders geeigneten Endlager braucht, desto größer wird bei den Zwischenlagern das Sicherheitsrisiko. Bis der ganze Atommüll in das Endlager transportiert wird, soll er in den Zwischenlagern bleiben. Die sind über ganz Deutschland verteilt. 14 davon liegen auf dem Betriebsgelände stillgelegter Atomkraftwerke, in denen der größte Teil dieser strahlenden Abfälle entstanden ist. Wer jetzt in der Nähe eines Zwischenlagers wohnt, wird wohl den Rest seines Lebens in der Nähe von hochradioaktiven Abfällen verbringen müssen. Das Atomkraftwerk Unterweser in der Nähe von Bremerhaven ist 2011 abgeschaltet worden. Nach 7 Jahren hat man angefangen, es abzureißen, aber statt von einem Abriss zu sprechen, verwendet man das schöner klingende Wort Rückbau, als würde da etwas gebaut. Tatsächlich ist von einem Abriss noch nichts zu sehen. Die Reaktorkuppel ragt immer noch aus der flachen Landschaft. Nur im Innern wird nach und nach alles ausgebaut, was der Stromerzeugung gedient hat. Damit will man bis 2040 fertig sein. Was dann da noch bleibt, ist ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle. Nach dem New Yorker Terroranschlag vom 11. September 2001 hat man begriffen, dass man bei den Zwischenlagern noch mehr für die Sicherheit bei Terroranschlägen und kriegerischen Auseinandersetzungen tun muss. Durch mehrfache Kontrollen, Schleusen und schwere Türen kommt man in die Lagerhalle, als wäre da ein Hochsicherheitsgefängnis. Die Zufahrt wird durch dicke Betonquader versperrt. Zu den Nachrüstungsmaßnahmen gehört auch eine zusätzliche Schutzwand. Bei kriegerischen Maßnahmen soll zur Sicherung der Zwischenlager auch militärische Unterstützung eingesetzt werden und Unterstützung durch die Polizei. Alle Zwischenlager sind für 40 Jahre genehmigt worden. Diese Genehmigungen laufen in den nächsten 20 Jahren aus. Für die Erneuerung der Genehmigungen muss dann die Sicherheit nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik überprüft werden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 533. Danke.